Ich möchte nur einen Tipp den Eltern geben. Sie sollen sie bleiben und nicht Dinge tun, die sie nicht, wobei sie sich nicht wohlfühlen. Das merken die Kinder sofort. Zweitens, sie sollen den Sprachdruck, was man immer wieder verspürt, möglichst von der Familie fernhalten und sich nicht stressen lassen. Wenn ich mit einer Sprache negative Erfahrungen habe, sei es durch meine Eltern, sei es durch die Bildungsinstitution, werde ich diese Sprache wesentlich schwerer lernen. Also Druck ist sicherlich nicht das Richtige. Und sie sollen mit den Kindern wirklich im Gespräch bleiben, möglichst viel Input geben. Sprache kann nur durch Input wachsen. Und wie dieser Input ausschaut, das ist jeder Familie selbst überlassen.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Ich bin Ornella Wächter und in der heutigen Folge spreche ich mit Sprachforscherin Emesche Malzer-Papp über zweisprachige Erziehung, wie das funktioniert und was vielleicht auch die Herausforderungen dabei sind. Herzlich willkommen, Frau Malzer-Papp.
Danke, dass ich da sein darf.
Sie als Mehrsprachigkeitsforscherin kennen sicher viele Mythen rund um Zweisprachigkeit oder zweisprachige Erziehung. Ich habe jetzt drei davon mitgebracht und wollte sie vorweg, bevor wir in das Thema eintauchen, mit Ihnen besprechen. Nummer eins wäre, zweisprachige Kinder haben häufig eine verzögerte Sprachentwicklung. Was sagt die Wissenschaftlerin dazu?
Ja, diese Vorurteile hört man sehr oft. Das große Problem ist, diese Verzögerung nehmen wir nur deswegen wahr, weil wir im Bildungssystem, und es beginnt schon mit dem Kindergarten, die Kinder ganz genau prüfen. Da haben wir so einen vorgegebenen Weg, bis zum vierten Lebensjahr muss man das können, bis zum fünften Lebensjahr muss man das können. Und natürlich mehrsprachige Entwicklung mit mehreren Sprachen als Input ist am Anfang nicht so einfach messbar. Und das ist der Grund, wieso das als Verzögerung wahrgenommen wird. Was man aber dann später sieht, wenn die Kinder dann die Zeit bekommen, sich zu entwickeln, gibt es einen rasanten Sprung und sie bringen diese Sprachen dann in die entsprechende Richtung und Ordnung und können gut, sehr, sehr gut damit umgehen. Also es ist eine Frage der Zeit. Mehrsprachige Kinder brauchen am Anfang sicherlich ein bisschen mehr Zeit, ja.
Wenn Kinder mehr als zwei Sprachen zu Hause hören und sie gerade beim Sprechen lernen sind, verwirrt sie das nur?
Nein, das tut es nicht. Kinder nehmen Sprachen sehr dankbar an. Und je mehr sie hören, also von der Aussprache her, je mehr sie mit einer Sprache konfrontiert sind, desto ist es auch leichter, sollten sie sich später dazu entscheiden, die Sprache zu lernen, was auch oft der Fall ist, dass man irgendwann einmal im Adoleszentenalter draufkommt, ach schade, dass ich Griechisch damals nicht gelernt habe oder Ungarisch nicht gelernt habe. Aber wenn ich diesen Input schon immer gehabt habe, ist es ein ganz anderes Lernen und geht ganz, ganz flott.
Dann würde ich zum letzten Mythos kommen, auf den man auch ganz häufig stößt, und zwar, dass Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, ich bleibe jetzt bei dem mehrsprachigen Bild, später Vorteile beim Erlernen von weiteren Sprachen haben.
Definitiv. Also das hat die Forschung, und das war unser Kernforschungsbereich an der Universität, wie dieses mehrsprachige Gehirn funktioniert, wird in vielen Ländern auch schon ganz bewusst gefördert. Wir haben Projekte mit der ladinischen Bildungsdirektion gehabt, wo die Kinder automatisch dreisprachig aufwachsen mit Ladinisch, Deutsch und Italienisch. Und dort hat man ganz klar feststellen können, dass Kinder, die mehrere Sprachen auf einer täglichen Basis verwenden, jetzt ganz egal, in welchem Ausmaß und mit welchem Output, dass sie wesentlich leichter andere Sprachen lernen. Einerseits hilft es beim Sprachenlernen, wenn man sich diese Strategien angeeignet hat, wenn man auf Sprache ganz anders blickt. Und zweitens hat diese Mehrsprachigkeit auch den Vorteil, dass man ganz andere Fähigkeiten noch nebenbei entwickelt. Diese sogenannten emergenten Fähigkeiten, die durch diese Interaktion, das tägliche Switchen, diese Flexibilität sich in anderen Bereichen auch sehr gut äußert, wie zum Beispiel Erinnerungsvermögen, Problemlösungsverhalten. Nur leider werden diese Fähigkeiten in der Schule dann nicht explizit so geprüft und deswegen wird es dann in der Schule nicht so belegt. Mhm.
Okay, dann sind wir mal mit den Mythen sozusagen durch. Sie haben mir ja auch vor der Aufnahme erzählt, dass Sie eben aus Siebenbürgen stammen und dass es für alle, die es nicht wissen, eine Region in Rumänien, die eben aus mehreren Sprachgruppen besteht, darunter eben Rumänisch, eine rumänische Minderheit, eine deutschsprechende Minderheit, diese Siebenbürger Sachsen, oder?
Genau, ja.
Und eine ungarische Sprachgruppe. Ja. Das heißt, Sie sind ja eben selber auch in einem mehrsprachigen Kontext aufgewachsen. Und Sie haben gemeint, Ungarisch und Rumänisch haben Sie in Ihrer Kindheit gelernt, oder?
Ja.
Und Sie haben aber auch mit Sprachen sich auf der Uni auseinandergesetzt. Wie viele Sprachen sprechen Sie denn jetzt eigentlich?
Also sprechen tue ich momentan 5 Sprachen, verstehen tue ich 7. Ich war früher im Export tätig, da war das sehr nützlich, die Sprachen zu lernen. Und ich finde Sprachen faszinierend. Ich finde, das ist das schönste Instrument neben der Musik, was uns gegeben wurde, um damit andere Menschen kennenzulernen und in die Nähe zu kommen.
Welche Sprachen sind das noch? Jetzt offensichtlich auch Deutsch sprechen Sie.
Also Ungarisch, Rumänisch, Deutsch, Spanisch, Englisch. Und ich habe in meinem Beruf früher mit Französisch und Russisch sehr viel zu tun gehabt, ja.
Okay, ja, da ist auf jeden Fall eine gute Liste zusammengekommen. Und sprechen Sie eigentlich wahrscheinlich nicht alle genau gleich gut, aber gibt es da so Lieblingssprachen oder gibt es welche, die Sie mal mehr, mal weniger pflegen? Wie gehen Sie mit diesen ganzen Sprachen, mit diesem Fundus um?
Definitiv. Also Sprache ist etwas Dynamisches. Wir haben so immer dieses statische Bild, man hat eine Sprache gelernt und ja, dann kann man es oder man kann es nicht. So ist es nicht. Sprachen werden eingesetzt, einmal nach Bedarf. Brauche ich die Sprache oder nicht? Die Amerikaner sagen, use it or lose it. Also wenn man eine Sprache länger nicht verwendet, rostet man ein. Es geht nicht verloren, das ist eine falsche Annahme. Ist noch da, aber ist nicht so aktiv. Und je nach Lebenssituation werden diese Sprachen wieder aktiviert und sie werden nie das gleiche Level haben. Das ist fast unmöglich, 5 Sprachen auf dem gleichen Niveau zu halten. Weil Sprachen zu erhalten, ist sehr viel Arbeit. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin dann nach Österreich gekommen. Ich habe Deutsch gelernt, sehr schnell Deutsch gelernt und habe Deutsch sehr gern gesprochen. Ich habe dann einen österreichischen Mann geheiratet. Ich war hauptsächlich in deutscher Sprachumgebung. Ich habe mit meinen Eltern nach wie vor Ungarisch geredet, aber das war die einzige Quelle für ungarischen Input. Und wo meine Kinder dann unterwegs waren, ist die Frage aufgetaucht, ja, will ich ihnen Ungarisch auch beibringen? Und mit meinem Mann haben wir beschlossen, ja, das wäre eine gute Sache, aber ich bin drauf gekommen, dass mein Ungarisch extrem verkümmert war, weil ich Ungarisch nicht mehr auf einer täglichen Basis genützt habe, weil ich wenig gelesen habe. Früher war natürlich diese Input-Möglichkeit, was jetzt mit dem Internet möglich ist und mit den digitalen Medien, nicht gegeben. Und ich habe wirklich während meiner Schwangerschaft intensiv an meiner Sprache gearbeitet, dass ich so weit bin, wenn mein Kind da ist, dass ich eine einigermaßen sinnvolle und schöne Sprache weitergeben kann. Also bitte, Sprache halt ist immer Arbeit. Aber ich finde, durch die digitalen Medien, die werden immer ein bisschen kriminalisiert. Ich aus der Sprachperspektive sehe das als eine wunderbare Sache. Wir haben jetzt Zugang zu Filmen, zu Internet, zu Plattformen. Also jeder kann seine Sprache wunderbar in einer authentischen Umgebung pflegen. Und deswegen finde ich, dass man die Sprache, die man erhalten möchte, dafür eine natürliche Umgebung schaffen soll.
Ich hätte da eh auch die nächste Frage angeschlossen. Ich weiß, Sie haben Kinder, 2 Kinder, oder?
Ja.
Und dass Sie da mehr als eine Sprache wahrscheinlich zu Hause sprechen, ist dann auch klar.
Ja.
Und wie Sie dann sozusagen auch diese Sprachen weitergeben, das fragen sich, glaube ich, ganz viele Familien, wo einfach mehrere Sprachen mitgebracht werden. Sie haben sich ja offensichtlich schon eine Strategie zurechtgelegt und haben gedacht, ach, jetzt muss ich mein Ungarisch wieder pflegen, bevor Sie noch da sind. Das ist ja eh schon mal ein guter Tipp für alle, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Muss man sich denn, wäre es denn wirklich am besten, wenn man sich da eine Strategie in der Familie überlegt, okay, wir haben jetzt 2 oder mehr Sprachen und man möchte etwas weitergeben. Wie geht man das da an?
Strategien sind prinzipiell immer gut, die erleichtern die Sache. Ich weiß es aber aus eigener Erfahrung und wir haben sehr viele mehrsprachige Familien als Freunde. Sobald der Alltag kommt, sobald der Stress kommt, kann man sich nicht mehr so an Strategien halten. Es wird immer gesagt, es ist wunderbar, wenn ein Elternteil eine Sprache, also dass man immer mit dem Elternteil die eine Sprache spricht. Jetzt stellen Sie sich eine alltägliche Situation vor, da sitzt der Vater, spricht Deutsch, Mutter Ungarisch. Die Kinder, man darf nicht vergessen, die Kinder kriegen sehr viel Input in der Schule. Das wird immer wieder passieren und da darf man nicht stressen, dass die Kinder dann die schulbezogenen Sachen unter sich automatisch auf Deutsch besprechen, weil ihnen schon das Vokabular fehlt, über Mathematik jetzt auf Ungarisch zu reden. Und so konsequent ich auch bin, ich habe mir jetzt die Mühe nicht angetan, jeden mathematischen Begriff da jetzt ins Ungarische zu übersetzen und es dann strikt, wenn wir Mathematik machen, dann reden wir Ungarisch. Also die Strategien sind gut, man soll immer wieder dran denken und dann dazu zurückkommen, aber im Alltag verliert man diesen Faden. Und das große Problem ist, der Stress dann extrem. Dann hat man dieses Gefühl, oh Gott, ja, bah, jetzt habe ich ja Fehler gemacht, wenn das Kind die Sprache dann nicht lernt. Nein, meine Schuld. So ist es nicht. Kinder sind flexibel, also man sollte Input geben. Es ist irrsinnig wichtig, dass man einen klaren, schönen Input gibt. Und aber wenn man jetzt in einer alltäglichen Situation mit den Sprachen durcheinander kommt oder nicht so konsequent ist, wie man sein möchte, bitte nicht stressen. Stress ist wesentlich schädlicher, als diese Konsequenz hin und wieder zu durchbrechen.
Wie ist es eigentlich, das Ungarisch, was Sie Ihren Kindern beigebracht haben, das hört man hier wahrscheinlich in Tirol recht wenig auf der Straße. Außer es gibt eine Community, von der ich nicht
sehr viele weiß. Gastarbeiter am Gletscher. Also das ist, ah, ja. Wenn man Ungarisch reden möchte, dann muss man ins Gastgewerbe.
Dorthin. Ja. Okay. Und wie schafft man denn sozusagen Berührungspunkte dann mit einer Sprache? Ist es dann eigentlich ausreichend, wenn man einfach zu Hause mit der Mutter oder mit dem Vater dann eventuell diese Sprache spricht und das ist in Ordnung oder muss man da auch noch Bezugspunkte irgendwie finden?
Sollte man. Also für Sprache ist, einmal habe ich gesagt, Authentizität ist wichtig, dass man wirklich etwas weitergibt, wo man eine gesunde emotionale Bindung dazu hat. Und zweitens ist es wichtig, Sprache sinnhaft zu machen. Es gibt nichts Schlimmeres für Kinder als sinnloses Lernen. Sie haben wirklich genug davon dann später. Und zum Beispiel, das ist das Problem mit den Förderprogrammen mit Englisch zum Beispiel im Kindergarten. Es ist gut, wenn sie einen englischen Input haben. Aber wenn das jetzt nur dieses Spielerische ist und dann im Alltag nie wieder Englisch auftaucht, irgendwann einmal fragen die Kinder, ja, wozu denn dann? Was mache ich damit? Das meine ich mit aktuell ist die Situation einfacher, weil ich ungarische Zeichentrickfilme mit ihnen geschaut habe. Wir haben ungarische Bücher gelesen. Wir haben geschaut, dass wir hier in Europa können, wir ja frei reisen, immer wieder nach Ungarn gefahren sind. Wir haben versucht, so viele ungarische Freunde, das ist gar nicht so einfach und manchmal wollen es die Kinder dann von sich aus nicht. Bitte nichts zwingen, was die Kinder nicht wollen. Aber durch die aktuellen Möglichkeiten und diese Globalisierung gibt es sehr viele Zugänge zur Sprache, die einen natürlichen Sprachgebrauch ermöglichen. Meine Tochter war zum Beispiel für ein halbes Jahr in Ungarn, dann im späteren Bildungsverlauf. Und da ist es gar nicht darum gegangen, dass sie jetzt die Sprache lernt. In erster Linie war natürlich auch förderlich, dass sie die Sprache gefestigt hat. Allerdings hat sie sehr viele Freunde. Und es führt zu einer Facebook- und Insta-Gruppe. Dann liest man automatisch die Insta-Nachrichten in der anderen Sprache. Also das meine ich mit einer natürlichen Umgebung. Den Kindern möglichst die Möglichkeit geben, das als sinnvoll, nützlich, als Instrument der Kommunikation zu erachten.
Also es geht auch so ein bisschen darum, die Kinder weiter auch zu motivieren, weil das wäre auch eine Frage gewesen. Es gibt ja schon auch immer wieder mal den Fall, dass ein Kind dann oder Kinder dann eine ablehnende Haltung entwickeln, wenn sie irgendwie nicht den Sinn darin sehen, jetzt eine Sprache zu lernen, die sie vielleicht gar nicht so hören, außer mit ein, zwei oder wenigen Personen. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen kreativ bleiben und immer wieder eben Kontakt schaffen auf unterschiedliche Art.
Also meine Devise war immer, ich habe immer auf die Lebenswelt der Kinder geschaut. Wo gehen sie um, was interessiert sie? Und habe immer dort versucht anzuknüpfen und die Möglichkeiten zu öffnen. Ja, das können wir dann zum Beispiel noch in Ungarisch dazu nehmen oder in einer anderen Sprache. Wieso Kinder, das höre ich oft von Eltern, dass sie sagen, ja, sie haben es versucht, aber das Kind antwortet zum Beispiel immer nur auf Deutsch. Wenn diese ablehnende Haltung da ist, bitte nicht zwingen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Das kann viele Ursachen haben. Vielleicht hat das Kind schlechte Erfahrungen gemacht. Der Druck, den sie in der Schule verspüren, feuert manchmal nach hinten los und die Kinder ziehen sich mehr zurück, als dass sie sich der Sprache mehr zuwenden. Oder sie wollen nicht auffallen. Das ist extrem, vor allem in der Pubertät, da wollen sie nicht mit einer anderen Sprache, vor allem wenn diese Sprache nicht so prestigeträchtig ist. Ich meine, Englisch ist was anderes, aber wenn man jetzt, keine Ahnung, Syrisch oder sonst irgendeine andere Sprache spricht, die nicht in unserer Gesellschaft nicht so prestigeträchtig ist, dann will man vielleicht damit nicht auffallen und deswegen zieht man sich zurück. Aber für die Eltern als Ratschlag, bitte sich nicht verunsichern lassen. Also weitermachen, gut, das Kind antwortet weiterhin auf Deutsch, ist egal. Wird die Zeit kommen, wo sie dann sagen, ach, vielleicht sollte ich da jetzt doch ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Und wenn nicht, man hat zumindest das alles in diesen Rucksack, in den Lebensrucksack gepackt und man hat seinen Teil erfüllt. Was die Kinder dann damit machen, das bleibt ihnen dann überlassen und was ihnen dann mehr bringt. Aber nicht verunsichern lassen.
Sie haben ja vorhin von der einen Methode gesprochen, dass eine Person immer eine Sprache spricht. Das ist ja auch ein häufiger Tipp, auf den man stößt bei mehrsprachiger Erziehung. Und im Alltag eben wahrscheinlich auch schwierig umzusetzen. Das heißt, es ist eben nicht schlimm, oder wenn man die Sprachen vermischt beim Sprechen. Also wenn man in einem Satz zum Beispiel in Ihrem Fall jetzt Ungarisch beginnt und dann auf Deutsch vielleicht endet, weil die Schulaufgabe einfach das jetzt gerade also, bedingt.
Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Kinder nicht durch Anweisungen lernen, sondern durch Kopieren lernen. Also sie schauen an, was wir machen. Ich kann ihnen sagen, tu das so und so, oder man schlürft die Suppe nicht. Wenn ich selbst schlürfe, dann wird meine Anweisung gar nichts bringen. Das Kind wird schlürfen. Und genauso ist es mit Sprache. Wenn ich sage, du musst es so und so machen, ich mache es aber selbst nicht so, dann wird es nichts nützen. Das Einzige, das Sprachenmischen, das extensive Sprachenmischen ist ganz normal. Wie gesagt, wenn die Kinder anfangen, die Sprache zu lernen, nehmen sie ja den Input von überall hin und bauen ihre kleine Sprache zusammen, was am einfachsten funktioniert. Aber im Schulsystem ist es ja nicht erwünscht. Wir werden ja an absoluten Sprachmaßstäben gemessen. Wenn man eine Deutschprüfung hat, dann hat man Deutsch zu reden. Und wenn man eine Englischprüfung hat, dann hat man Englisch zu reden. Und das ist eine Fähigkeit, das ist ein Skill, dass man die Sprachen auch trennen lernt. Das wird leider in der Schule jetzt nicht explizit gefördert, wird nur gefordert. Und deswegen ist es gut, wenn in der Familie ein bisschen drauf geachtet wird. Alle großen Polyglotten, die viele Sprachen reden, mischen die Sprachen nicht. Weil sie wissen, das bringt ja dann nach einiger Zeit nur Schwierigkeiten. Deswegen würde ich auch im frühen Alter nicht schimpfen, wenn die Kinder jetzt mischen, weil das normal ist. Vielleicht den Satz einmal wiederholen. Mit den Vokabeln, die da fehlen, das ist dann meistens ein Zeichen, okay, mir fehlen die Ressourcen, deswegen tue ich die anderen Wörter rein. Ich komme aus einem Haushalt, mein Vater war strikt gegen Sprachenmischen und wir haben, wenn wir ein rumänisches Wort in das Ungarische oder umgekehrt gemacht haben, da ist er da ganz, ganz böse gewesen. Damals habe ich es nicht verstanden. Jetzt bin ich dankbar dafür, weil es mir die Grundlage gelegt hat, jede Sprache schön zu reden oder getrennt zu reden. Und ich habe meine Kinder nie aufgefordert, Sprachen nicht zu mischen. Trotzdem mischen sie nicht. Weil ich glaube, das ist das Vorbild, was sie dann nehmen. Allerdings, was Kinder machen, sie mischen dann bewusst. Sie spielen mit Sprache. Und das wäre wunderbar zu fördern. Also sie haben ein metalinguistisches Bewusstsein. Dann erkennen sie, okay, dieses Wort bedeutet in der Sprache was anderes. Dann machen sie was. Also wenn man das bewusst macht, ist ein wunderschönes Instrument, um Sprache zu fördern. Also nie unterbinden lassen. Aber als Vorbild, wenn ich nicht will, dass die Kinder mischen, sollte ich selbst danach nicht mischen.
Was mir zu dem Thema einfällt, ist auch, darauf bin ich eben auch in der Vorbereitung gestoßen, ist, dass eine andere Methode ist eben, man kann Sprachen auch eventuell nach Ort oder Zeitpunkt auftrennen, also räumlich zum Beispiel, dass man eben zu Hause eine bestimmte Sprache spricht, dann aber eben, wenn man eben aus der Haustür rausgeht, dass man da wiederum vielleicht die Mehrheitssprache spricht, ganz bewusst, und aber tatsächlich auch nach Tageszeit, also dass man sagt, zum Mittagessen sprechen wir jetzt einfach irgendwie immer Sprache XY und man hält sich an dieses Ritual irgendwie. Also macht so eine Methode den Sinn?
Ich glaube, diese Methoden, also alles, was hilft, macht Sinn. Man muss nur dahinter sein und man muss sich damit identifizieren können. Zum Beispiel eine derart systematische Trennung wäre in meinem Fall wahrscheinlich nicht sinnvoll gewesen, weil ich ein chaotischer, ein spontanerer Mensch bin. Also das hätte mich sehr gestresst, zu denken, jetzt essen wir Mittag, jetzt machen wir das und das. Im Bildungssystem allerdings, wenn man zum Beispiel die ladinischen Kindergärten anschaut, die machen das ganz großartig, die haben Sprachenwochen. Also in der einen Woche spricht man Deutsch, in der zweiten Woche spricht man Ladinisch, in der dritten Woche spricht man Italienisch. Dann haben die Sprachen jeweils Farben. Das wird dann, der Kindergarten wird entsprechend dekoriert. Dann wissen wir, wenn ich gelb habe, dann ist die Sprache, wenn grün, dann die andere Sprache. Und das animiert, das ist sicherlich eine Methode, was im Bildungskontext animiert, zu lernen, diese Fähigkeit zu erwerben, zu trennen. Okay, heute ist jetzt Deutsch dran, dann mache ich das auf Deutsch. Was aber nicht heißt, wenn wir dann die Kinder beobachtet haben, und es funktioniert sehr gut, also im Gesprächskontext mit der Kindergartenpädagogin, wunderbar, Kinder voll dabei. Dann gehe sie nach hinten spielen, und dann fangen sie das ganze Sprachenmischen, Translanguaging, wie auch wir sie auch immer nennen wollen. Und da darf man aber nicht eingreifen. Das sind die natürlichen Prozesse, wo man da nicht hingehen soll und sagen so, nein, aber jetzt sagt man das so und so. Das habe ich zum Beispiel, mein Vater war immer sehr besorgt, dass die Kinder, wenn sie untereinander Deutsch reden, und das haben sie natürlich gemacht, ach, dann werden sie Ungarisch vergessen. Und dann ist er immer hingegangen und gesagt, na, jetzt redet es Ungarisch. Und was war dann das Ergebnis? Die Kinder haben aufgehört zu spielen und zu reden und sind jeder in das eigene Zimmer gegangen. Also das ist nicht Sinn und Zweck der Kommunikation. Der Druck bringt nicht viel.
Gibt es denn eigentlich auch ein bestimmtes Alter, wo man sozusagen dieses mehrsprachige Aufwachsen besonders fördern kann, den Spracherwerb sozusagen? Oder gibt es wirklich dann so ein Alter, kann ja auch über die Kindheit dann hinausgehen, wo man sagt, ab da kannst du nicht mehr auf Muttersprachenniveau sprechen lernen?
Das ist weder belegt, noch glaube ich jetzt aus eigener Erfahrung. Man kann die Sprache immer gut lernen. Man sagt ja, es kann ja an der Aussprache liegen, dass man bestimmte Laute ab einem gewissen Alter nicht mehr erlernen kann, also die Lautproduktion. Wir waren im Sommer in der Mongolei, also da sind Laute dabei. Keine Chance, auch wenn ich gut Mongolisch lernen würde, könnte ich die nicht so aussprechen. Das stimmt schon, dass es mit dem Alter dann dieses Fenster geschlossen wird. Aber Sprache auf Muttersprachlerniveau in dem Sinne, dass man gut artikuliert und gewählt redet, das kann man immer lernen. Also ein bestimmtes Alter, ich glaube, oder es ist auch erwiesen, Input ist wichtig und ist wirklich vom ersten Tag an. Sprache kann man nur durch Sprechen lernen. Und in einem, wie soll ich sagen, in einem natürlichen Gespräch. Natürlich, wenn man ein Kind vor dem Fernseher setzt und dann tagelang Französisch hört, irgendwann einmal wird es verstehen. Aber das ist kein aktiver Spracherwerb. So lernt man Sprache nicht. So, was man am sinnvollsten machen kann, mit dem Kind immer reden, Dinge erklären, sich Zeit nehmen, möglichst, das Mobiltelefon kann ein super Instrument sein, aber nicht ständig. Also wenn das Kind Fragen hat, dann bitte nicht mit dem Telefon abspeisen und sagen, ja, jetzt schau mal was und lass mich in Ruhe, sondern diese Momente der Kommunikation aufgreifen und Input geben. Ohne Input kann Sprache nicht wachsen. Und es ist durchgehend notwendig, immer altersgemäß angepasst natürlich.
Mhm. Ja, also ich denke mir, also wenn es jetzt eben um das Sprachenlernen auch im späteren Alter noch geht oder im höheren Alter, jetzt nicht in den ersten, weiß ich nicht, 5 Lebensjahren oder so, dann ist einfach der Zeitfaktor, glaube ich, auch eine Sache, oder? Dass man einfach irgendwann durch Beruf und sonstige Aktivitäten, die man vielleicht noch hat, nicht mehr so viel Zeit hat, sich so eben mit einer Sprache auseinanderzusetzen wie in der Kindheit, weil da hat man ja bestenfalls keine Termine, außer zu spielen.
Es gibt dieses andere Mythos, man sagt, ja, Kinder sind bessere Sprachenlerner als Erwachsene. Das stimmt schon, dass ihre Geist, also die Flexibilität des Gehirns, der Synapsen sind im Kindesalter natürlich anders. Dinge prägen sich anders ein. Dafür sind Erwachsene erfahrene Sprachenlerner. Sie können ja schon Strategien verwenden und diese Strategien machen sehr viel Wett im Sprachenlernen. Also ein Erwachsener kann sehr wohl schneller Sprachen lernen als ein Kind, weil er schon die Strategien zur Verfügung hat. Also von dem her kann man Sprache immer lernen, man kann immer gut lernen. Und wie gesagt, es hängt von der Lebenssituation ab. Es gibt Phasen im Leben, wo man eine Sprache braucht. Zum Beispiel, ich habe Englisch studiert. Dann habe ich ewig lang nichts mehr mit Englisch zu tun gehabt, vor allem in der schriftlichen Form und in einer lebendigen Form. Es war so ein Wissenschaftsenglisch, das hat mit dem gesprochenen Englisch im Alltag wenig zu tun. Und ich bin jetzt in dieses Unternehmen gekommen, wo unsere Arbeitssprache Englisch ist und wir sehr viel mit englischen Kunden zu tun haben. Und am Anfang habe ich festgestellt, ich habe Englisch studiert und mein Englisch ist ja katastrophal. Ich habe mich richtig geschämt. Ich habe nicht einmal gesagt, dass ich Englisch studiert habe am Anfang, weil es einfach Zeit braucht. Mittlerweile bin ich so weit, ich komme nach Hause und ich merke gar nicht, dass ich mit der Familie Englisch rede, weil ich schon so drinnen bin. Also das, wie gesagt, das ist ein dynamischer Prozess und das ist ressourcenabhängig. Da sollten wir uns vielleicht ein bisschen an der Nase nehmen, wenn wir von Menschen erwarten, dass sie schnell Deutsch lernen. Ich habe gerade vor 2 Tagen eine Diskussion gehabt, wo man gesagt hat, ja, wir müssen ja den Integrationsprozess irgendwie bürokratisieren und fassbar machen. Man hat ja 3 Jahre Zeit, um die Sprache zu lernen. So funktioniert es nicht, weil für Sprache braucht man Zeit und Energie. Wenn ich 12 Stunden irgendwo in einer Küche arbeite, dann werde ich am Abend keine Zeit mehr oder keine Ressourcen mehr haben, die Sprache zu erwerben. Und das wird wahrscheinlich das Letzte sein, was auf meiner To-Do-Liste ist. Also wir sollten Spracherwerb immer im natürlichen Lebenskontext sehen und auch unsere Erwartungen daran anpassen.
Ja. Ja, da sagen Sie auf jeden Fall einen guten Punkt. Wie eng wird eigentlich Zweisprachigkeit gesehen, wenn man sich jetzt als zweisprachige Person vorstellt? Dann gehen, glaube ich, viele davon aus, okay, diese Person kann jetzt perfekt und fließend sprechen, schreiben, lesen, hören. Ist das in der Wissenschaft dann auch so? Okay, Zweisprachigkeit ist, du hast auf jedem dieser Gebiete C1-Niveau oder kann man da auch Abstufungen haben?
Das ist ein Streitpunkt auch in der Wissenschaft. Da gibt es die ganz minimalistische Version, wo man sagt, wenn man eine dieser Fähigkeiten in irgendeiner Sprache kann, dann ist man zweisprachig, und da gibt es die maximalistische Variante, wo man sagt, wenn man ein ausgeglichener Sprachkenntnisse hat, dann ist man balanced bilingual, wie man es in der Wissenschaft sagt. Wie gesagt, es sei denn, du verwendest es wirklich tagtäglich in sehr ähnlichen Umgebungen, dann kann man mit zwei Sprachen vielleicht ein balanced bilingual haben, also einen ausbalancierten zweisprachigen. Aber das ist immer inputabhängig, das ist immer ressourcenabhängig. Dass man wirklich zwei Sprachen absolut gleich kann, ist eher utopisch. C1, C2 schon überhaupt nicht, weil ich glaube nicht einmal Deutsch kann jemand, also nach der Beschreibung von C2, ich kenne keinen, der C2 kann, weder auf Deutsch noch auf Ungarisch noch in irgendeiner Sprache, weil das sehr maximalistisch formuliert ist. Also ich würde sagen, nur weil ich eine Sprache, also wir in der Sprachforschung, in der Mehrsprachigkeitsforschung gehen davon aus, dass es schon reicht, in einer mehrsprachigen Umgebung zu sein, mit der Sprache tagtäglich konfrontiert zu sein, das macht schon was mit unserem Gehirn. Das ist schon drinnen in diesen emergenten Fähigkeiten. Wenn man jetzt unsere Bekannte in Tansania anschaut, die tagtäglich in der Umgebung 20, 25 Sprachen haben und es ganz natürlich behandeln, dann kann man nicht sagen, sie sind jetzt zweisprachig, nur weil sie in der Familie die zwei Sprachen benutzen. Wenn sie auf den Markt gehen, hören sie noch 20 andere Sprachen. Und es macht was mit uns. Also ich tendiere mehr auch zur minimalistischen Variante. Jeder Sprachinput, ganz egal in welcher Kontext und in welcher Form, verändert schon unsere Gehirnstruktur, wirkt auf uns ein, ja.
Ja, ich meine, ich tue mich jetzt eigentlich schwer, es tut mir leid, einen Punkt zu setzen, aber irgendwo muss ich einen Punkt setzen, weil das Thema ist groß.
Ja, das Thema ist groß.
Und ich könnte mit Ihnen jetzt noch eine halbe Stunde weitersprechen. Ja, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Haben Sie denn aber noch etwas Abschließendes hinzuzufügen, was ich vielleicht noch gar nicht angesprochen habe?
Ich möchte nur einen Tipp den Eltern geben. Sie sollen sie bleiben und nicht Dinge tun, die sie nicht, wobei sie sich nicht wohlfühlen. Das merken die Kinder sofort. Zweitens, sie sollen den Sprachdruck, was man immer wieder verspürt, möglichst von der Familie fernhalten und sich nicht stressen lassen. Wenn ich mit einer Sprache negative Erfahrungen habe, sei es durch meine Eltern, sei es durch die Bildungsinstitution, werde ich diese Sprache wesentlich schwerer lernen. Also Druck ist sicherlich nicht das Richtige. Und sie sollen mit den Kindern wirklich im Gespräch bleiben, möglichst viel Input geben. Sprache kann nur durch Input wachsen. Und wie dieser Input ausschaut, das ist jeder Familie selbst überlassen.
Dann vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Ratschläge noch.
Sehr gerne.
Zum Ende.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir auch. Vielen Dank. Danke für Ihr Kommen.
Danke.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.